SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Nach dem Entscheid in Jerusalem. Israel demontiert die Metalldetektoren am Tempelberg, doch die Palästinenser halten an ihrem Protest fest. Nach dem Anschlag in Schaffhausen. Der Kettensägenattentäter wird noch gesucht. Wir fragen, haben die Behörden versagt? Nach Entlassungen in der Papierfabrik Utzenstorf. Der Schweiz bleibt nur noch eine einzige Papierrecyclingfabrik, aber die freut sich auf mehr Aufträge. Nach dem Tod von Polo Hofer, der Mundartrocker, war für viele Musiker Quell der Inspiration.
Das ist die erste grosse Musikliebe, die ich hatte. Das ist vor allem das Rumpelstilz-Album «Live im Anker», wo ich bis heute auswendig kenne und wo mich dazu gebracht hat, glaub, das zu machen, was ich mache.
Sagt der Sänger der Pop-Rap-Gruppe Dabu Fantastic. PR-Berater setzen Informationen gezielt ein. Sind sie also käuflich?
Also es ist nicht so, dass wir da völlig käuflich wie Prostituierte durchlaufen.
Der Politikberater bricht das Schweigen einer sonst stillen Branche in unserer Sommerserie zum Journalismus um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic und Valerie Wacker. Sie hat den Nachrichtenüberblick.
Die Palästinenser wollen an ihrem Boykott des Tempelbergs in der Altstadt von Jerusalem vorerst festhalten. Muslimische Repräsentanten in Jerusalem bekräftigen nach einer Sitzung ihre Forderung, dass an der heiligen Stätte wieder eine Situation wie vor dem 14. Juli herrschen müsse. An diesem Tag hatten Palästinenser zwei israelische Polizisten getötet. Israel verschärfte daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg. Nach Protesten und internationalen Vermittlungsbemühungen hat Israel die umstrittenen Metalldetektoren an den Zugängen der heiligen Stätten wieder entfernt. Künftig sollen andere hochmoderne Überwachungsmethoden eingesetzt werden. Die Tankstellenbetreiberin Tamoil muss im Kanton Wallis Steuern nachzahlen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es geht um die Raffinerie in der Gemeinde Colombey-Mura. Der Kanton hatte dieser seit 1994 Steuererleichterungen gewährt. Weil die Raffinerie 2015 ihren Betrieb einstellte, hob die Walliser Regierung die Steuererleichterungen aber auf. Insgesamt haben der Kanton Wallis und die Gemeinde Colombey-Mura für die Jahre 2004 bis 2008 Steuern in der Höhe von 5,3 Millionen Franken nachgefordert. Wegen Verjährung muss nur ein Teil davon nachgezahlt werden. Im Kanton Schaffhausen wird weiterhin intensiv nach dem Mann gesucht, der gestern mehrere Personen mit einer Kettensäge angegriffen und verletzt hat. Nach Angaben der Kantonspolizei sind uniformierte und zivile Einsatzkräfte an der Fahndung beteiligt und auch Suchhunde werden eingesetzt. Der mutmaßliche Täter ist auch international zur Verhaftung ausgeschrieben worden. Der Mann ohne Wohnsitz hielt sich nach den Erkenntnissen der Polizei vor der Tat überwiegend in Wäldern im schweizerisch-deutschen Grenzgebiet auf. Er ist wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vorbestraft. Die Papierfabrik Utzenstorf im Kanton Bern gibt die Produktion Ende Jahr auf. Die Kunden- und Altpapierlieferantenverträge würden von der CPH Chemie und Papierholding im luzernischen Perlen übernommen, wie die beiden Firmen mitteilen. Zum Übernahmepreis gibt es keine Angaben. Am Standort Utzenstorf werde einzig noch das Altpapiersortierwerk weiter betrieben. Einige der 200 Angestellten würden weiter beschäftigt. Aus dem Verkaufserlös will die Papierfabrik Utzenstorf für die restliche Belegschaft einen Sozialplan finanzieren, wie es in der Mitteilung heißt. Ein US-Bundesrichter im Staat Michigan hat die Ausschaffung von 1.400 Irakern gestoppt. Die Migranten sollen mehr Zeit erhalten, um den US-Behörden darlegen zu können, dass ihnen in Irak Verfolgung droht. Es handelt sich mehrheitlich um Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten. Sie sollen aus den USA ausgeschafft werden, weil sie keine gültigen Aufenthaltspapiere besitzen oder kleinere Delikte begangen haben. Einige von ihnen waren in den USA jahrelang geduldet, weil ihr Heimatland sich geweigert hatte, sie zurückzunehmen. Erst im März einigten sich die irakische und die US-Regierung auf die Rücknahme der Immigranten. Das Wetter. Es bleibt wechselnd bis stark bewölkt und es gibt einige Regengüsse, Morgen scheint im Westen zum Teil die Sonne, im Osten fällt weiterhin zeitweise Regen. Die Temperaturen reichen 17 bis 20 Grad. Im Süden scheint häufig die Sonne, mit Nordföhn wird es 26 Grad warm.
Der Tempelberg in Jerusalem, heilig für die Juden und die Muslime. Auf diesem Tempelberg hatte Präsident Netanyahu Metalldetektoren installieren lassen, um die Sicherheit zu garantieren nach einem Anschlag auf zwei israelische Polizisten. Für die Muslime ein Affront, denn die drittwichtigste Moschee des Islam, die Al-Aqsa-Moschee, steht auf dem Tempelberg und gehört eigentlich dem jordanischen Königshaus. Die Israeli sorgen nur für die Sicherheit. Nun demontiert Israel die Metalldetektoren wieder und spricht von einem Fehler, sie überhaupt installiert zu haben. Frage an die Journalistin Inge Günther. Die Regierung hat ihre Meinung geändert. Warum?
Zum einen war es so, dass die Geheimdienste, insbesondere der Inlandsgeheimdienst Shin Bet, schon sehr früh gewarnt hatten, dass diese Maßnahme, also die Installation der Metalldetektoren, nicht wirklich zur Sicherheit beitrage und eine unnötige Provokation für die Palästinenser sei, jedenfalls auf der palästinensischen Seite so verstanden würde. Das war für Netanyahu allerdings schwer zurückzurudern. Es gab ja auch noch mal den Anschlag auf israelische Siedler am Wochenende. Jetzt war es nun aber auch so, am Montag dieser Vorfall in Amman, der die ganze Sache noch mal erneut gedreht hat. Ich meine damit den Angriff eines Jordaniers in der israelischen Botschaft in Amman, woraufhin ein israelischer Wachmann diesen Angreifer getötet hat und dazu aber auch noch einen jordanischen Arzt. Die Israelis wollten den Wachmann so schnell wie möglich heimholen, damit er nicht weiter auch von Jordanien befragt wird. Dadurch kam am Ende dann dieser Deal zustande, der inoffiziell gar nicht Deal heißt, aber doch eine Art Übereinkunft ist zwischen dem jordanischen König Abdullah und dem israelischen Premier Netanyahu, dass man gesagt hat, okay, Jordanien lässt den Wachmann ausreisen, Israel baut die Metalldetektoren am Tempelberg dafür ab.
Das war eigentlich ein Handel zwischen den zwei Nachbarn.
Ja, so kann man es sagen, wobei man auch berücksichtigen muss, offiziell wird dementiert, dass man da tatsächlich ein Deal geschlossen habe, aber alle gehen davon aus und so war ja auch der zeitliche Ablauf.
Dann hat es also gar nicht so groß eine Rolle gespielt, dass der Entscheid rund um die Sitzung des UNO-Sicherheitsrats zum Thema fiel.
Ich glaube nicht. Der UN-Sicherheitsrat hat bei solchen Dingen auch nur eine sehr begrenzte Wirkung gehabt. In der Vergangenheit hat man das ja auch erlebt, also mehr als Appelle zur Mäßigung an beide Seiten gerichtet, kam dabei nicht raus. Wichtiger wäre vielleicht dann noch der Besuch von Jason Greenblatt, des Sondergesandten von Donald Trump für den Nahen Osten gewesen. Aber letztendlich glaube ich tatsächlich, der Ausschlag war diese von mir in Anführungszeichen Deal genannte Übereinkunft zwischen Abdullah und Netanyahu, dass man die Sache jetzt, also dass man die Kuh sozusagen vom Eis holt, indem man Metalldetektoren abbaut und den israelischen Wachmann aus Jordanien abreisen lässt.
Kommen wir wieder zu sprechen auf den Tempelberg. Statt der Metalldetektoren sollen jetzt aber hochentwickelte Technologien eingesetzt werden, um die Sicherheit im Moscheenareal zu garantieren. Was könnte das eigentlich genau bedeuten, hochentwickelte Technologien?
Ja, Israel spricht dabei von Smart-Kameras, die auch Gesichter erkennen können. Darüber wurde bereits vor einem Jahr auch mal geredet. Das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, die jetzt nun den eigentlichen Zugang nicht weiter behindert. Die Dinge sind dann eben halt ja angebracht an Säulen, an Dächern und so weiter, an Masten und behindern nicht den Zugang. Metalldetektoren hätte schon was anderes bedeutet. Da muss ja dann jeder einzeln durch. Und wenn man sich vorstellt, dass bei Freitagsgebeten bis zu 40.000 Leute den Tempelberg oder den Haram al-Sharif, wie die Palästinenser das nennen, besuchen, kann man sich vielleicht auch ein Bild davon machen, dass das eben doch schon eine arge Behinderung gewesen wäre. Man muss auch das Gelände ein bisschen berücksichtigen. Die Altstadt ist sehr verwinkelt, geradezu zugebaut. Mittendrin liegt der Haram al-Sharif, also alias Tempelberg. Und im Grunde genommen bestehen sehr viele Möglichkeiten über Schleichwege oder auch von Hausdächern runter bestimmte Dinge auf diesen Tempelberg zu schmuggeln. Also sodass Metalldetektoren nur von sehr begrenzter Wirkung gewesen wären.
Denken Sie denn, die Palästinenser werden solche Smart-Kameras akzeptieren?
Das ist nicht ganz abzuschätzen, aber ich denke mir, letztendlich werden sie das tun. Israel wird sich auch ein bisschen Zeit lassen wahrscheinlich und jetzt nicht sich beeilen, heute gleich 50 von diesen Smart-Kameras anzubringen, sondern das Schritt für Schritt tun. Es gibt sicher auf beiden Seiten ein gewisses Interesse auch an Deeskalation. Und sozusagen, jetzt ist die Leiter da, die sprichwörtliche Leiter, damit Netanyahu vom Baum klettern kann, aber auch die palästinensische Führung sozusagen da mitspielen kann. Also ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass das funktionieren könnte, ja.
Die Journalistin Inge Günther ist Korrespondentin in Jerusalem für die Frankfurter Rundschau und die Berliner Zeitung. In Neapel machen es die 14-Jährigen ihren Vätern im Gefängnis nach und werden Mafiosi.
Babygang, criminalità organizzata, che comunque si nasconde, ma di cui noi siamo vittime sicuramente.
Von Babygangs und kriminalisierter und organisierter Kriminalität in Neapel erzählt die Schulleiterin, die gegen die neue Entwicklung kämpft. Italien und die Mafia, eines der Themen bis um eins im Rendezvous. Der Vorfall hat Schaffhausen in Angst und Schrecken versetzt. Gestern ist ein Mann in eine Versicherungsagentur eingedrungen mit einer Motorsäge und hat dabei mehrere Personen verletzt. Der Mann war den Behörden bekannt. Hätten die nicht merken müssen, dass er gefährlich ist? Raphael von Matt.
Wenn sich jemand von seinem Wohnort abmeldet und im Wald lebt, wie der Mann in Schaffhausen, dann ist diese Person noch nicht automatisch ein Problemfall. Auffälliges Verhalten allein genüge nicht, um sie einzusperren. Erst wenn eine Person in verschiedenen Lebensbereichen schwer auffällig sei, sei davon auszugehen, dass sie gefährlich sei. Das sagt Jerome Endras vom Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich.
Wenn jemand sehr konkret droht und gleichzeitig eine schwere psychische Störung hat und Vorstrafen hat, und es ist dann die Summe dieser Auffälligkeiten in den unterschiedlichen Lebensbereichen, die dann dazu führt, dass man von einer Gefährlichkeit ausgeht.
Auch brauche es eine Gefährdungsmeldung, damit die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB eingreifen können, sagt der Kindes- und Erwachsenenschutzexperte Christoph Heffeli. Der Jurist und Sozialarbeiter berät verschiedene KESB.
Also nur auf eine solche Meldung hin kann die Behörde intervenieren, muss dann aber auch, aber sie muss zuerst abklären, ob tatsächlich im Sinne des Gesetzes ein Schwächezustand besteht und eine Schutz- und Hilfsbedürftigkeit, nur dann darf sie intervenieren.
Dass die Behörden heute zurückhaltender seien mit Eingreifen, wie auch im Fall Schaffhausen, das habe auch mit der Vergangenheit zu tun, sagt Diana Wieder. Sie ist Generalsekretärin der COCES, der Konferenz der verschiedenen kantonalen KESB.
Die Hürden für einen Eingriff sind zu Recht sehr hoch. Wenn jeder Auffällige versorgt werden würde, hätten wir einen Polizeistaat und das wollen wir nicht.
Früher war das anders. In den 50er bis 70er Jahren genügte auffälliges Verhalten, damit die Behörden eingriffen. Tausende wurden sogenannt vorsorglich versorgt und in Heime gesteckt. Ihre Menschenrechte wurden missachtet. 1981 änderte das Gesetz und heute sind die Hürden für einen Eingriff viel höher. Für die Behörden seien Fälle mit auffälligen Personen manchmal sehr schwierig. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um einzugreifen? Die Behörden dürften nicht zu oft eingreifen, weil gewisse Personen gar nicht wirklich gefährlich seien. Häufig fehlten im Vorfeld auch genügend Informationen über eine Person. Erst wenn dann tatsächlich etwas passiere, merke man, dass jemand wirklich gefährlich ist. Christoph Heffeli sagt, die Öffentlichkeit verkenne oft, wie schwierig solche Entscheidungen seien.
Wenn sowas passiert wie gestern, werden wieder einige Leute sagen, wie konnte man den nur herumlaufen lassen? Und wenn man es gemacht hätte, hätte es ebenso viele Leute gegeben, die gesagt hätten, wie kann man den nun einsperren? Der tut ja keiner Fliege etwas zuleide. Und wenn er jetzt im Wald lebt und das will, dann soll er das tun.
Heute seien die Behörden professioneller und aus verschiedenen Berufsgruppen zusammengesetzt. Dennoch sei es praktisch unmöglich, jeden Fall im Voraus richtig einzuschätzen. Erwachsenenschutzexperte Heffeli glaubt also, dass sich Fehleinschätzungen wohl nie ganz vermeiden lassen.
Raphael von Matt. Sie hören Rendezvous, es ist 16 Minuten vor 1. Des einen Leid, des anderen Freud. Das trifft auch auf die Meldung zu, die heute aus der Papierindustrie kommt. 200 Menschen verlieren ihre Stelle, denn die Papierfabrik im bernischen Utzensdorf gibt Ende Jahr das Altpapierrecycling auf. Freuen kann sich dafür die Papierfabrik im luzernischen Perlen. Sie übernimmt das Geschäft mit den alten Zeitungen und Magazinen. Damit gibt es in der Schweiz nur noch eine einzige Fabrik, die Altpapier recycelt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Altpapier, was wir achtlos wegwerfen, ist ein begehrter Rohstoff. Denn daraus kann neues Papier für Zeitungen und Magazine gefertigt werden. Doch in Utzenstorf rechnet sich dieses Geschäft offenbar nicht mehr. Die Konkurrentin, die CPH Chemie und Papierholding, übernimmt das Altpapiergeschäft aus Utzenstorf und integriert es in ihre hauseigene Papierfabrik in Perlen. ZKB-Finanzanalyst Philipp Gamper ist überzeugt, für die CPH ist diese Übernahme ein Glücksgriff.
Bisher musste die CPH fast die Hälfte des Altpapiers, das sie recyceln will, teuer im Ausland einkaufen und das entfällt in Zukunft.
Künftig kann sie fast vollständig mit inländischem Altpapier hantieren. Das sei günstiger.
Das inländische Altpapier, das ist schon besser aufbereitet. Sehr vieles wird getrennt gesammelt, also nicht Karton und Papier durcheinander. Das macht die Sortierung einfacher.
Ab 2018 wird also die letzte Altpapier-Recycling-Fabrik der Schweiz im luzernischen Perlen stehen. Sie ist die letzte Überlebende in dieser Nische. Und in Perlen funktioniert dieses Geschäft nach wie vor, sagt Philipp Gamper. Dies dank der PM7, die aus Altpapier Neues macht.
Also die PM7, die ist im Jahr 2010 in Betrieb genommen worden und die PM7 gilt noch heute in Europa als die modernste Papiermaschine.
Die Besitzerin dieser Maschine, die CPH, hat also schon vor Jahren alles auf eine Karte gesetzt. Die Firmenchefs waren schon früh überzeugt, dass Altpapierrecycling funktioniert in der teuren Schweiz mit ihren hohen Löhnen nur, wenn die Produktion möglichst voll automatisiert ist. Nur so kann CPH günstiger produzieren als die ausländische Konkurrenz. Die letzte Papierrecyclingfabrik der Schweiz in Perlen bleibt aber gefordert. Dessen ist sich CPH-Chef Peter Schildknecht bewusst. Denn die Nachfrage nach Zeitungspapier dürfte weiter sinken. Etwa weil immer mehr Leute ihre Zeitung online lesen.
Das ist ein permanenter Prozess, wo man da drinnen ist, im europäischen Papiermarkt, wo die Nachfrage auch in den nächsten Jahren wie weiter zurückgeht. Und die Wettbewerbsfähigkeit, die müssen wir uns immer jährlich wieder neu erarbeiten.
Gelingt das nicht, wäre dann auch die letzte Papierrecyclingfabrik der Schweiz bedroht.
Weggefährten, Musikerinnen, Politiker, jung und alt, viele in der Schweiz trauern um Polo Hofer. Mit seinen Liedern und mit seinem Humor hat er die Menschen berührt. Seine Musik bleibt einzigartig und prägend für die Schweizer Mundartmusik. Musikredaktorin Sophie Gut.
Die Welt, die Welt, mit dir auf die Teddybär.
Als Erfinder des Schweizer Mundartrock hat Polo Hofer ein eigenes Musikgenre erschaffen, dessen Entwicklung seither nie mehr abgebrochen ist. Pop- und Rockmusik auf Schweizerdeutsch wird bis heute von immer neuen Musikerinnen und Musikern weiterentwickelt. Etwa von der Zürcher Oberländer Pop-Rap-Gruppe Dabu Fantastic. Deren Sänger Dabu Bucher ist mit Hofers Musik aufgewachsen und hat durch ihn zu seiner eigenen Musik gefunden.
Das ist die erste grosse Musikliebe, die ich hatte. Das ist vor allem das Rumpelstilz-Album «Live im Anker», wo ich bis heute auswendig kenne und wo mich dazu gebracht hat, glaub, das zu machen, was ich mache.
So wie Dabu Bucher ist es Generationen von Schweizer Musikern ergangen. Polo Hofer kann in einem Atemzug mit dem Liedermacher Mani Matta oder dem Komponisten Paul Burkhardt genannt werden. Der Berner Mundart-Rapper Knäckebull hat ein Polo-Lied aus der Schule bis heute mitgenommen.
Und wir haben die «Rosmarie» gesungen, die «Rosmarie Ue». Und das war ein Song, der uns hat bis heute begleitet. Und wir singen das im Bandbus.
«Rosmarie und ich».
Polo Hofer hat die musikalische Schweizer Identität in den Pop übergeführt und wurde so zum Vorbild für jugendliche Musikfans, welche selber zu Musikern wurden. Er ist verantwortlich für Schlüsselerlebnisse wie jenes von Luc Ogier, bekannt als Lödig vom erfolgreichen Berner Duo Lo und Lödig.
Ich habe lange Schlagzeug gespielt und dann bin ich Silvester über ein Gitter geklettert in eine Mehrzweckhalle, die er gespielt hat. Und dann bin ich mit verschrissenen Hosen in irgendeiner Reihe gestanden und habe so wirklich in Slow Motion gesehen, der Schlagzeugschläger durch die Luft fliegen und er ist mir genau in die Hand. Das ist wirklich wahr.
Nicht nur Musiker hat er berührt, nicht nur Musikfans, sondern schlicht und einfach Menschen, sagt die Walliser Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann.
Ich finde unglaublich speziell an Polo, dass er einfach jedem Menschen in der Schweiz irgendetwas mitgegeben hat. Also ob es auch nur eine Erinnerung ist oder ein Song oder ein Satz. Ich glaube, jeder Mensch in der Schweiz kennt ihn einfach. Und das, davor habe ich mega viel Respekt, dass man es schafft, so Texte zu schreiben, die so in unserem Leben sind, dass jeder sich irgendwie damit in Verbindung gesetzt fühlt.
Jeder und jede kann sich potenziell mit Polo Hofer identifizieren. Nicht nur die Bernerinnen und Berner. Dennoch fällt auch heute noch auf, die Berner Mundart ist in der Musik besonders populär. In Bern nahmen am schnellsten neue Generationen von Musikern den Einfluss Hofers auf. Zürich West und Patent Ochsner wurden ihrerseits sehr erfolgreich und ebneten weiteren Nachwuchsmusikern den Weg. Der Berner Dialekt stand so lange Zeit für die Mundartmusik an sich. Bis heute gehören junge Berner zu den erfolgreichsten Schweizer Musikern. Einen wie Polo National wird es aber kaum je wieder geben. Einen ersten Schweizer Rockstar kann es nur einmal geben. Einen, der sich in einer damals erst entstehenden Schweizer Musikszene als Ikone etablieren konnte. Nicht nur, dass Musikschaffende heute weniger rebellisch sind. Überhaupt kann es kaum noch so singuläre Figuren geben in einer Schweizer Popmusik, die schnelllebiger, aber auch grösser und vielfältiger denn je geworden ist. Ihr hat Polo Hofer den Weg bereitet und wird die Rolle als Pionier wohl immer behalten.
Sophie Gutz über die Schweizer Musikszene nach dem Phänomen Polo Hofer. Neapel, die Stadt galt immer als gefährlich, als Hort der Mafia. Die Polizei schätzt, dass es im Moment über 100 Gangs und Camorra-Clans in Neapel gibt. Neu dabei ist, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Opfer, aber auch Täter sind. Der Staat versucht deshalb mit Prävention an den Schulen Gegensteuer zu geben. Aber der Kampf gegen das organisierte Verbrechen ist nur schwer zu gewinnen. Neapel und die Babygangs, Italien-Korrespondent Franco Battel berichtet.
Chiaia ist ein Quartier mitten in Neapel, direkt am Meer. Auf dem schmalen Streifen Strand bauen Kinder eine Sandburg. Jemand verkauft kühle Getränke. Ältere Damen in altmodischen Badekostümen dösen auf Plastikstühlen. Eine glückliche Stadt, zumindest aus dieser Perspektive. Neben dem Strand von Chiaia liegt die Uferpromenade mit ihren schicken Läden. Dahinter wird es schnell sehr steil. Je höher man steigt, desto ärmlicher und schäbiger sind die Häuser. Ein Quartier mit Licht und Schatten. Das zeigt sich auch in der Quartierschule mit dem Namen Tito Livio. Schuldirektorin Elena Fucci sagt, wir haben Schüler aus sehr gutem Haus, aber auch solche, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen.
Figli di professionisti, quindi molto seguiti, ma anche ragazzini che chiaramente vivono in realtà piuttosto difficili e complesse.
Die Probleme muss man hier nicht lange suchen.
Baby gang, criminalità organizzata, che comunque si nasconde, ma di cui noi siamo vittime sicuramente.
Sogenannte Baby gangs und die organisierte Kriminalität operieren zwar im Verborgenen, doch unter den Folgen leiden alle. Nun ist es der Polizei vor ein paar Jahren gelungen, zahlreiche Bosse der Camorra, der lokalen Mafia, hinter Schloss und Riegel zu bringen. Doch seither sind deren Kinder herangewachsen. Als erstes versuchen sie, das Revier ihrer Eltern zu übernehmen, vor allem den Drogenhandel. Auch 14-, 15-, 16-Jährige tun das bereits mit Waffen. Darum die Bezeichnung Babygang. Jeder an der Schule Tito Livio weiß, worum es geht. Zum Beispiel Annalisa, 14-jährig.
Io molte volte ho paura, sia dalle cose che leggo che le cose che leggo sul giornale in generale.
Ich habe Angst, weil ich schlimme Dinge höre und lese. Annalisa erzählt, dass unten auf der Straße mit Drogen gedealt werde. Klassenkamerad Alessio bestätigt das und ist dankbar dafür, dass seine Lehrerin Themen wie die Camorra offen anspricht. Vor kurzem hatten wir Besuch, sagt Alessio. Ein Unternehmer kam in ihre Klasse und erzählte vom Pizzo, vom Schutzgeld.
C'è stato un imprenditore perché è stato fermato dalla Camorra per pagare il pizzo alla Camorra.
Dieser Unternehmer weigerte sich, der Camorra das Schutzgeld zu bezahlen. Schließlich musste er sein Geschäft schließen. Die Camorra hatte ihn und seine Familie bedroht. Das Schweigen darüber, die Omertà zu brechen, sei Teil der Prävention, sagt Lehrerin Donata Catalano. Das habe die Lage zumindest ein wenig verbessert.
Onestamente, un po' la situazione è migliorata.
Ich möchte ein gutes Wort einlegen für unsere Stadt. Erzählen Sie am Radio nicht nur Schlechtes über Neapel. Darum bittet die erfahrene Lehrerin aus Chiaia. In den engen Gassen von Neapels Altstadt, vor Fenstern und Balkonen, flattert Wäsche im Wind. An Hauswänden hängen, wie in Italien üblich, Todesanzeigen, die laufend mit neuen überklebt werden. Kinder spritzen mit dem Wasser eines Brunnens. Tatsächlich hat es die Stadtregierung in den letzten Jahren geschafft, einiges zu verbessern. Es liegt weniger Abfall auf den Straßen und es kommen wieder mehr Touristen. Sabina Pagnano ist Capitano, also Hauptmann der Stadtpolizei und leitet dort den Kinderschutz. Pagnano geht sogar so weit, von einem wunderbaren Moment für Neapel zu sprechen.
La città gode di un momento meraviglioso dal punto di vista dello sviluppo turistico.
Der Tourismus entwickelt sich prächtig, das schafft Arbeitsplätze auch für Junge. Pagnano weiß, dass das allein nicht reicht, die Macht der Camorra bleibe enorm. Um diese zu beschreiben, erzählt Pagnano von einem erst 8-jährigen Mädchen, das dabei erwischt wurde, wie es Kokain in Säckchen abpackte, kleine Portionen für den Verkauf.
Una ragazzina che aveva appena 8 anni, che era bravissima già a quell'età nel preparare le singole dosi poi da vendere.
Diese 8-Jährige sei natürlich von ihren Eltern angestiftet worden. Die Polizei hat dieses Mädchen aus ihrer Familie geholt und es weit weg von Neapel fremd platziert. Damit es nicht so weit kommt, sind Pagnano und ihre Kollegen täglich in den Schulen unterwegs, um über die Camorra zu sprechen, zu informieren, aufzuklären. Ein schwieriges Unterfangen.
Segno di potenza, di essere qualcuno al mondo e di avere eventualmente un guadagno facile.
Für viele Junge bedeutet die Camorra Macht. Viele Junge hoffen, durch sie reich und überhaupt jemand zu werden. Diesen Jugendlichen zu erklären, dass das falsch ist, und dass sie mit einem kleinen Lohn, zum Beispiel als Pizzabäcker oder Stadtpolizist, glücklicher sind, das ist unsere tagtägliche Aufgabe, sagt Pagnano.
Die Reportage von Franco Battel aus Neapel. Und mit Franco Battel hörten wir uns gleich, doch zuerst SRF Verkehrsinfo von 12.58 Uhr in der Westschweiz. Vorsicht auf der A9 zwischen Saint-Trifon und Baie Nord in beiden Richtungen. Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn. Ja, Franco Battel, Sie haben eben das Bild gezeichnet einer Stadt, in der einiges besser ist, weniger Abfall zum Beispiel und mehr Touristen in Neapel, aber echte, wirklich messbare Fortschritte im Kampf gegen die Mafia, gibt es die auch?
Ich weiß nicht, ob man wirklich von einem wunderbaren Moment sprechen kann, so wie es die Polizistin im Beitrag eben gesagt hat. Aber eben, es gibt Ansätze zumindest, konsequenter gegen die Camorra vorzugehen, beispielsweise eben diese Prävention an den Schulen. Das ist sicherlich ein erster Schritt, auch die Omerta, dieses Schweigen zu brechen. Und dann wurden in den letzten Jahren tatsächlich verschiedene Bosse der Camorra verhaftet und hinter Schloss und Riegel gebracht.
Was unternimmt denn Neapel sonst noch gegen die Camorra, nebst dieser Prävention und Verhaftungen?
Der Bürgermeister von Neapel, Luigi De Magistris, der war vor seiner Wahl 2011 ein erfolgreicher Staatsanwalt und hat in dieser Funktion viele Korruptionsskandale aufdecken geholfen. Und auch jetzt, die Stadtverwaltung geht konsequenter vor gegen Korruption, versucht also die Unterwanderung des Staates durch das organisierte Verbrechen zu unterbinden. Es ist nicht nur die Stadt, es ist auch die Regionalverwaltung oder eben es sind auch nationale Behörden, die das versuchen und versuchen, die Trennlinie zwischen Staat und organisiertem Verbrechen wieder scharf zu machen.
Diese Kinder, die zu Mafiosi werden, diese Babygangs, von denen Sie berichtet haben, sind die eigentlich eine Besonderheit in Neapel oder gibt es die auch sonst in Italien?
Die sind eine Besonderheit Neapels eben darum, weil viele Bosse der Camorra in den letzten Jahren verhaftet wurden und weil dann eben diese Nachfolgekämpfe ausgebrochen sind. Und in die sind eben die Kinder dieser Mafia- oder Camorra-Bosse verwickelt. Und das führt eben zu dieser Gewalt, die im Beitrag beschrieben wurde.
Große Frage, bitte kleine Antwort. Wie steht es denn mit dem Kampf gegen die Mafia in ganz Italien?
Die Macht der diversen mafiösen Organisationen in Italien ist sicher ungebrochen. Das zeigt sich auch, dass verschiedene mafiöse Organisationen auch im Norden des Landes Fuß gefasst haben, auch im Ausland, zum Beispiel auch in der Schweiz. Ein wichtiger Grund dafür ist sicherlich die hohe Arbeitslosigkeit in Italien. Sie treibt viele Jugendliche, die auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen haben, in die Fänge des organisierten Verbrechens.
Danke für die Einschätzungen, Franco Battel in Rom. Damit ist es eins nach eins im ersten und vierten Zeit für unsere Sommerserie von Breaking News zu Fake News. Heute mit der Frage, wie lassen sich eigentlich Abstimmungen gewinnen? Mit Hilfe von PR-Fachleuten und an den Journalisten vorbei. Antworten gibt's nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Valerie Wacker.
Die Palästinenser wollen an ihrem Boykott des Tempelbergs vorerst festhalten. Sie fordern, dass an der heiligen Stätte wieder Sicherheitsmaßnahmen wie vor dem 14. Juli gelten müssen. An diesem Tag hatten Palästinenser zwei israelische Polizisten getötet. Im Kanton Schaffhausen wird weiterhin nach dem Kettensägerangreifer gesucht. Vor der Tat hielt sich der Mann überwiegend in Wäldern im schweizerisch-deutschen Grenzgebiet auf, wie die Polizei mitteilt. Die Papierfabrik Utzenstorf im Kanton Bern gibt die Produktion Ende Jahr auf. Laufende Verträge werden von der CPH Chemie und Papierholding im luzernischen Perlen übernommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.